Daddy, bleib cool.
Leistungssport. Irgendwann wird dein Kind vor dir stehen und sagen, Papa, ich möchte Fußballprofi werden. Oder Mama, ich möchte Basketballprofi werden. Wie gehst du damit um? Heute zu Gast ist Marvin. Er war nämlich Basketballprofi und ist Gründer der Hamburg Towers, die mittlerweile in der ersten Bundesliga spielen. Was wir von ihm lernen können, was der Leistungssport mit ihm betrieben hat, das hören wir jetzt in dieser neuen Folge von Papalapap. 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 Du musst mir einmal sagen, wie man deinen Nachnamen richtig ausspricht.
Willoughby.
Willoughby.
Ja.
Er klingt aber jetzt schon nach einem Künstlernamen.
Nee, das mein echter Name, Willoughby, ist auch schwerer zu buchstabieren, als es auszusprechen ist.
Ja.
Leute haben, also ich bin ja Basketballprofi gewesen, also in vielen Arenen unterwegs, und was da aus dem Namen gemacht wurde von den Stadionsprechern, ist echt.
Was war, wo du nur den Kopf geschüttelt hast, als du gerade einen Ball werfen wolltest?
Ja, dann aber beim Reinlaufen, ne? Man wird immer so vorgestellt.
Ja.
Und Will Longby, und irgendwann war auch einer, der dann und dann den nächsten Namen gesagt hat, aber wirklich mittendrin aufgehört hat, da wie 10.000 Leute in der Halle, und hört einfach auf, meinen Namen zu sagen, weil er war da so, ach nee, geht nicht.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin, weil dein Vorname ist Marvin.
Ja, Marvin, ja.
Du warst Basketballprofi. Ich umrande das alles einmal kurz. Du warst Basketballprofi oder generell zu deinem Hintergrund. Deutsche Mutter, nigerianischer Vater. Du bist aufgewachsen in Wilhelmsburg, hier in Hamburg damals. Dann bist du über die Schule zum Basketball gekommen, hast da fleißig gezeigt, dass du ordentlich Talent hast, und warst bei Jugend trainiert für Olympia, unter anderem auch mit Dirk Nowitzki, wenn man mal Name-Dropping betreiben darf. Dann hat es dich zerlegt mit deinem Sprunggelenk mit 27 Jahren. Und dann hast du eigentlich gesagt, jetzt mache ich nur noch Gutes, wenn du selber nicht mehr den Ball so richtig in die Hand nehmen kannst. Jetzt wirst du einfach mal richtig aktiv. Und baust was Feines auf. Man muss vielleicht den Hörern, die jetzt nicht aus Hamburg kommen, einmal den Hintergrund Wilhelmsburg erklären. Weil du da aufgewachsen bist, vielleicht jetzt auch immer noch dort lebst. Magst du mal kurz den Stadtteil beschreiben?
Ja, erstmal ist es ein wunderschöner Stadtteil. Ist eine Insel mitten in Hamburg. Das ist, glaube ich, schon speziell genug. Wir sind alles Insulaner aus Wilhelmsburg, also alle ein bisschen durch. Ja, historisch war Wilhelmsburg schon immer, also wirklich historisch, so ein bisschen, ja, vor den Toren der Stadt eigentlich, und so ein bisschen das, was Hamburger nicht sagen bei sich haben wollten, haben sie so ein bisschen auf die Insel geschoben. Das geht wirklich historisch auf von Gastarbeitern bis auch davor schon die Zeit. Mhm. Also Menschen, die dann nicht Hamburger waren, die sollten dann da wohnen. Also es war schon immer so ein bisschen ein Ort, wo die Arbeiterschicht gearbeitet hat, ne? Die Leute aus der Hafenarbeiter und die Leute, bei der Neudeutschen Raffinerie am Fließband gestanden haben, gelebt haben. Und dadurch hat sich das so ein bisschen so entwickelt, dass Wilhelmsburg auch nicht immer nur so ein positives Image hatte, auf jeden Fall.
Obwohl das Dockville?
Das Dockville ist aber auch erst seit 10 Jahren jetzt riesig irgendwie. Ich glaube, seit 10, 12 Jahren, ich weiß gar nicht.
Aber es findet ja auf der Insel irgendwo noch statt.
Auf jeden Fall, ja. Aber wir reden ja jetzt über die 60er, 70er, in den 70er geboren, 80er Jahre. Da war das anders. Da ist dann auch so ein bisschen so ein Image entstanden. Da haben wir Jugendlichen und die Generation vor mir, die Kinder der Arbeitergeneration, da auch einen Teil zu beigetragen, weil wir irgendwann auch so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung eingenommen haben. So, dann ist das typische Klischee-Ghetto und die Ghetto-Kids, die dann kannst nach Wilhelmsburg nicht fahren, da wirst du direkt am Bahnhof abgezogen und all diese, so gibt es auch viele Geschichten, die dann einfach entstehen.
Und jeder setzt auch noch was drauf auf die Geschichte.
Jeder setzt was drauf und wird ja öfter darauf angesprochen. Uns ist da auch bewusst, also den Jugendlichen und Menschen ist auch bewusst, dass wir natürlich unseren Teil dazu beigetragen haben, weil wenn du nach Hamburg kommst und immer dieses negative Feedback kriegst, dass wenn du sagst, kommst aus Wilhelmsburg, oh Wilhelmsburg und schlimm, und dann irgendwann dann sagst du, okay, dann bin ich halt auch so. Ich bin gar nicht so, ich bin ganz normal und ich tue auch niemand was, ich habe noch niemals irgendjemand irgendwas irgendwie so hingestellt und was weggenommen irgendwie so, aber wenn du jetzt so tust, jetzt bin, dann mache ich das halt, vor allem als junger Mann, wenn du dann viel Ablehnung erfährst, dann bist du natürlich irgendwann noch sauer drüber, so kollektiv sauer, und dann hast du halt so eine Hip-Hop-Video-Ghetto-Einstellung und sagst, ja, fuck you too, weißt du? Durch die Phase sind wir dann auch gegangen, aber das ist alles auch nur ein Teil der Geschichte. Es ist ein wunderschöner Stadtteil, ich habe die Chance gehabt, mit so viel verschiedenen Kulturen aufzuwachsen, dass ich sehr, sehr früh kosmopolit war, weil ich einfach Verständnis hatte für einen Muslim, wenn er fastet, weil ich Verständnis dafür hatte, dass, wenn man eine Sprache nicht spricht, ne, dass es schwierig ist, dass es kulturell schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, nicht dazuzugehören. Und ich glaube, für mich war das ein großer Wert. Ist immer noch ein großer Wert. Und ich will es gar nicht missen. Ich will gar nicht woanders. Niemals würde ich jetzt irgendwie tauschen und sagen, ich wäre lieber in Notmarschen oder Emmendorf aufgewachsen, so, sondern ich fand das schon gut. Obwohl,
prägend.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl als junger Mensch ich auch diese Einstellung hatte, ich muss hier weg, ich muss, ne, jetzt Sportler und Profi werden. War immer so, ich muss meiner Mutter auf der anderen Seite der Elbe ein Haus kaufen, so, das ist so, das muss ich irgendwie hinkriegen. Und irgendwann bin ich älter geworden und habe erstmal gemerkt, dass auf der anderen Seite der Elbe nicht besser ist und dass meine Mutter sich selbst oder eine Wohnung bezahlen kann, so, die ist fit, so. Das brauche ich gar nicht irgendwie. Also man ändert seine Ansicht über die Jahre ja so ein bisschen, ne?
Aber noch einmal in die nicht so schöne Zeit reingesprungen, als du das erfahren hast mit deinem Sprunggelenk, dass der Profisport für dich beendet ist. Mhm. Wie verarbeitet man das? Das ist ja wirklich ein herber Einschnitt, weil danach, wenn ich den Lebenslauf noch einmal weiter fortführen darf, danach hast du die Hamburg Towers gegründet, dann hast du den Verein Sport ohne Grenzen ins Leben gerufen und hast dich im Grunde genommen für Kinder und für Jugendliche eingesetzt, denen auf dem Wege des Sportes Toleranz, Respekt, Fairness und diese ganzen wichtigen, wichtigen Eigenschaften, die für die Gesellschaft sehr wertvoll sind, denen über den Sport zu vermitteln.
Ja, oder eine andere Seite der Medaille ist, ich habe einfach das gemacht, worauf ich gerade Bock hatte. So. Und den Luxus hatte ich, das muss ich sagen. Ich fand es als Luxus, dass ich jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt nicht der schwerreiche Sportmillionär oder so, aber ich habe so vernünftig gehaushaltet mit meinem Geld, was ich in der Zeit verdient habe, dass ich erstmal nicht arbeiten musste, sondern studiert habe und das machen konnte, was ich wollte. So. Mhm. Und ich habe nicht mich hingesetzt und gesagt, oh, ich helfe jetzt der Welt und an allen streichel an den Kindern über den Kopf, sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. So, ja. Das hat mich interessiert. So. Deswegen war das gar nicht so das, was jetzt bei mir im Kopf war. Irgendwie, ich muss jetzt zurückgeben und nur gar nicht, sondern ich habe da Spaß dran gehabt und ich war auch nicht alleine, sondern wir waren eine Gruppe, das muss man auch wirklich dazu sagen.
Aber genau, das ist ja jetzt schon die Gründung, was du weiter, aber erstmal dieser Punkt, wo du erfahren hast, du darfst deine Leidenschaft von deinem Sprunggelenk nicht mehr ausüben. Du bist jetzt ja auch zweifacher Vater und kannst natürlich auch dein Kids Schicksalsschläge ganz anders vermitteln, weil du es selber durchlebt hast. Wie war es für dich? Und wenn heute, du hast zwei Söhne, wenn die irgendwann vor dir stehen mit demselben Problem, wie würdest du als Ratgeber zur Seite stehen?
Ja, erstmal, du hast so gesprungen von 14, wo man angefangen hat mit Basketball, zu 27 war zu Ende. Da ist natürlich eine riesen Zeit dazwischen gewesen, wo ich mich jeden Tag sehr, sehr, sehr extrem mit einer Sache beschäftigt habe. Und das war Basketballspielen, ne? Basketballspielen oder trainieren und arbeiten. Aber für mich war es halt ein Spiel. Und wenn dann, es war in Köln, in der Mediapark-Klinik, dann ein Arzt vor dir sitzt und
da sagt, hast du auch zweimal den Pokal mitgewonnen
mit Köln. Genau. Ich war schon Profi, also ich war ein A-Nationalspieler, ich durfte im Sommer mal NBA spielen, in Euroleague-Mannschaften, also auf dem höchsten Niveau Basketball gespielt. Ich war schon sozusagen, ja, nur noch NBA wäre sozusagen, ne? Also war schon ziemlich weit oben dort und dann sitzt halt so ein Kölner Arzt vor dir und ich kann das ja nicht mehr so gut nachmachen, aber ja, du musst was anderes machen. da sitzt du auch als, ne, sehr fitter, großer Typ vor dem und dann kommen dir die Tränen natürlich so, weil Boden ist, verlierst und sagst so, das kannst du das auch nicht glauben. Habe es auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ey, egal was der erzählt, so, ich habe 1,5 Jahre, fast 2 Jahre Reha gemacht und gesagt, ich schaffe das, ich komme so, ich mach. Aber musste erkennen, dass es nicht geht und auch mit dem Arzt dann weiter gesprochen und er hat einfach klar gemacht, so, ja, ich kann dich auch noch 4-mal operieren, dann kannst du vielleicht noch eine Saison oder 2 durchhalten, aber dann wirst du mit 30 nicht mit deinem Sohn Fußball spielen können, so, weil dann versteifen wir dein Fußgelenk irgendwie so und dann das Ende Gelände und dann musst du dir jetzt überlegen, was du möchtest, was ist dir wichtiger wirklich so. Und
hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kids?
Nein, ne? also nicht mit deinem Sohn oder deiner Tochter auch, ne? Also mit deinen Kindern, du wirst nicht in ein paar Jahren in der Lage sein, selbst das zu machen, ne? Sowas zu machen, so, und ist es dir wirklich das wert? Und dann bist du wirklich vor so einer Gesetzesfrage, ne? Weil bis jetzt war es halt immer so, ist mir alles egal. Basketball oder Profisportler, ich glaube auch Musiker, Künstler, egal, wer etwas so fokussiert macht, dein ganzes Leben richtet sich nur danach da. Deine Freundin ist der Ball. Ist nicht deine Freundin, sondern auch deine Freundin. Wenn du dann in Köln spielst und ein Angebot, bin nach Italien gegangen, nach Frankreich gegangen, also entweder du kommst mit, oder nicht. So, das ist meine Option, weil ich gehe auf jeden Fall. Also deine Familie, deine Mutter, das habe ich ja schon
kam immer an zweiter Stelle.
Mit 16 verlassen. Ich bin mit 16 schon nach Amerika gegangen. Es war nie ein Thema, dass ich irgendetwas oder mein Basketball nicht mache wegen einer anderen Person, sondern ich werde dieses Ding weitermachen. Und da kam dann der Punkt, dass er dir klar gemacht hat, oder mir ist dann klar geworden, okay, das in der Form ist jetzt vorbei. Also du musst jetzt mal überlegen, ob es nicht doch was Wichtigeres gibt. Und für mich war, ich hatte noch keine Kinder, hatte auch noch nicht meine Frau kennengelernt, mit der ich dann später jetzt die Kinder bekommen habe. Aber mir war klar, dass mir das wichtig ist. Dieses Bild, ich bin zwar mit Vater aufgewachsen, also den gab es schon, aber ohne ihn aufgewachsen. Dieses Bild, dass ich ein bisschen sauer war, dass der nie mit mir mal Fußball draußen gespielt hat, so, dass ich das nicht kann mit meinen Kindern, das war bei mir dann, okay, nee, dann ist es das nicht wert. Auf einmal war mir etwas nicht, ne, war es mir nicht mehr so wichtig. So. Mhm. und habe dann, ist ein Prozess gewesen, natürlich war ich am Tiefpunkt, aber hab bei der Reha, die ich dann angefangen habe, dann auch meine zukünftige Frau kennengelernt. Ja, ist wirklich so. Also was ich meinem Sohn sagen würde, wenn es dann so eine Situation ist.
Geh in die Reha.
da sind die Chicks. Ja. Nein, würde ich sagen, in jedem Negativen steckt immer eine Chance. Es hat sich für mich wirklich bearbeitet. Ich habe viele, natürlich aber viele Erfolge, aber man hat auch viele, auch mit dem Projekt jetzt viele Rückschläge. Aber in jedem Rückschlag, wenn du in der Lage bist, versuch die so wahrzunehmen, dass auch daran immer wieder eine Chance ist. Ne? Es ist immer eine Chance da drin, etwas anders zu finden, wenn du nicht die Augen verschließt und einfach nur noch die Tür zumachst. So, wenn du dann offen bleibst und weiter guckst, dann gibt es doch eine andere Chance, die sich wieder daraus entsteht. Also es gibt nichts Schlechtes.
Die Chance, die du daraus gemacht hast, die du bekommen hast, ist dann, weil da würde ich gerne einmal drauf eingehen, dass du mit Jugendlichen viel gearbeitet hast im Bereich Respekt, Toleranz, Fairness und Co., weil über den Sport kriegt man das ja gut vermittelt. Und das hast du in Wilhelmsburg gestartet. Du hast vorhin den Stadtteil etwas beschrieben. Welche Herausforderung war das, mit den Jugendlichen, die mit auf diese Reise zu nehmen und denen erstmal diese ganz normalen Grundwerte zu vermitteln? Weil es ist ja auch Multikulti gewesen.
Ja, ich muss eine Sache, so auch mit so einem Klischee, es geht auch nicht um Wilhelmsburg, es geht auch nicht um einen Ort. Alles, was wir machen, funktioniert in Blankenese genauso. Und der erste Moment, wo ich es wirklich verstanden habe selber und wir als Gruppe das verstanden haben, dass wir ein Camp in Wedel. In Wedel haben wir ein Basketball-Camp gemacht und ich erzähle die Geschichte oft, aber das ist so wirklich das Prägendste für alles, was wir danach gemacht haben. Und wir wollten einfach ein Basketball-Camp machen, weil wir dachten, Basketball gab es.
Mit dem Ziel, Kids zusammenzubringen.
Basketball zu spielen eigentlich auch erstmal und so ein bisschen, ich komme ja aus dem Leistungssport und haben sich so ein paar Regeln geändert. So, es gab ja dieses Bosman-Urteil, ich weiß nicht, ob du das weißt. Dann war auf einmal so, dass Deutsche sind eigentlich geschützt so ein bisschen gewesen. Da war auf einmal so, okay, alle EU dürfen auch, es hat im Profisport eine Situation gehabt, dass es schwieriger wurde für deutsche Talente, die Chance zu kriegen, ausgebildet zu werden, weil die Vereine vielleicht eher ein Interesse hätte, einen ausländischen Spieler zu holen, der schon ausgebildet ist und diesen Weg nicht gehen. Und wir waren nicht so glücklich drüber, haben gesagt, okay, da kann man nicht heulen, sondern da muss man jetzt auch was machen. Lass uns anfangen, Basketball zu spielen mit den Kids und denen das besser beizubringen. Und eigentlich war das ein bisschen, wenn man ehrlich ist, der eigentliche Beweggrund, das Camp zu machen. Da haben wir eine Halle im Wedel, kannten wir noch irgendwie Freunde, die dafür die Halle benutzen. Ja, ich war damals ein Nike-Athlet, habe ich Nike angerufen, kann mir ein paar Klamotten geben für die Kids so, dass sie was haben und wollten, weil wir immer Spaß an Camps hatten, Camp machen. Haben wir auch gemacht. Und was dann passiert ist, ist, dass nach dem Camp wir Feedback von mehreren Eltern, aber zwei Sachen waren ganz, ganz wichtig für uns. Einmal eine Mutter, die geschrieben hat, ja, ganz toll, denn mein Sohn kommt jetzt zu Hause, möchte immer Salat essen. Er möchte gut essen, weil du für die bist du ja so ein Basketballprofi geworden, der sich jetzt mit dem beschäftigt, der sich mit dir beschäftigt. Und wir haben irgendwie gesagt, ja, hier, guck mal, wenn du im Basketball spielst, dann musst du halt gut essen, Energie brauchst du, ne? Du brauchst gutes Essen, kannst nicht immer nur Döner und Burger essen, so, sondern musst gutes Benzin in deinen Tank tun, dann kannst du halt schneller fahren, ne? So nebenbei erzählt. Aber das ist bei dem Kind halt derbe hängen geblieben, so dass die Mutter zu uns sagt, so, ey, ne, der interessiert sich für Ernährung, so, der möchte auf einmal, ne? Und die zweite war eine Mutter oder Eltern, die geschrieben haben, dass ihr Kind einen Streit zwischen anderen Kindern geschlichtet hat, hat sie draußen beobachtet und gesagt, ja, hier, weißt du, im Camp, haben die doch gesagt, so, wenn wir ein Team sind, dürfen wir nicht uns gegenseitig so, ne? Ja. Es gibt ja Regeln, weil natürlich in der Woche, wenn du ein Sportcamp machst, dann gibt's ja irgendwann die Situation, dass einer, ne, den anderen foult und hin und her und du sagst, ey, hier, guck mal, es gibt Regeln, wir sind eine Gruppe, wir müssen hier miteinander vernünftig umgehen. Nebenbei erzählt. Und das hat bei uns da ist wirklich so eine die Explosion gewesen bei uns in den Köpfen, wo wir gesagt haben, so erstmal war es geil, das Camp zu machen, voll Spaß gebracht. Und wenn wir das schon machen, dann lass uns besser machen. Dann lass uns besser drüber reden, wie sie sich ernähren können. Dann lass uns Zeit finden in so einem Camp. Wann reden wir mal richtig drüber? Nicht nur nebenbei mal erzählen, sondern wir sind alle Studenten gewesen, ein bisschen machen wir eine PowerPoint so in der Mittagspause, wo wir sagen, das und das und das essen. Und wenn wir über Teamfähigkeit reden und miteinander sein, dann lass uns doch mal darüber reden. Das war eigentlich die Geburtsstunde des Vereins Sport ohne Grenzen. Und der Zweck des Vereins ist Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. So, das passt wirklich zusammen, was wir machen wollten und was wir jetzt auch machen. Genau das.
Das waren die Piraten?
Die Piraten kamen eigentlich später, weil es so ein bisschen zweigleisig wurde. Wir haben dann dieses Camp gemacht, Leute haben das mitgekriegt, auch die Stadt hat es mitgekriegt und dann hat dann so ein bisschen die Schulbehörde kam dann auf uns zu, ein Mitarbeiter, uns wirklich dann da auch damals geholfen hat, die uns gefragt haben, könnt ihr das nicht so ein bisschen mehr machen, diese Camps, wo noch ein Sinn hinter ist? Und zwar macht das doch mal in den Brennpunkten in Hamburg. Na, geht doch mal in Osdorfer Born, geht doch mal nach, was ich, Billstedt, geht doch mal nach Wilhelmsburg, geht doch mal in Mümmelmannsberg, weil ihr sprecht ja die Sprache der Jugendlichen, ne? Weil wir alle so auch ein bisschen gemischte Gruppe waren, so Jungs und Mädels, Migrationshintergrund und ohne. Und wir haben Spaß dran gehabt. So, und wir haben das gerne gemacht. Und es kam der Faktor dazu, dass die uns Geld dafür gegeben haben. Die haben gesagt, ey, wir haben ja auch diese Mittel hin und her, guck mal, da könnt ihr das. Ne? Und wir haben dann auch den Verein gegründet, richtig Struktur, weil das erste Camp war einfach gemacht. Da sind wir danach mal zur Handelskammer und die so, ey, ihr könnt doch nicht einfach ein Camp und auf irgendwelchen Konten so und ihr müsst doch irgendwie eine juristische Person. Und wir haben das ja gar nicht so ernst genommen. So haben gesagt, aber okay, wenn wir das jetzt ernst nehmen, dann lassen wir wirklich hinsetzen und drüber nachdenken. Also haben einen Verein gegründet, Sport ohne Grenzen, und dann gesagt, okay, jetzt können wir auch Geld nehmen in dem Sinne von der Stadt, denn wir haben ja Kosten dadurch. Klar. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das machen in der Gruppe. Ja, und wir haben aber nicht das Interesse daran, reich zu werden. Aber natürlich können wir auch nicht ewig weiter das bezahlen. So, das müsste ja irgendwie. Und so fing es an, dass da eine richtige Struktur draus wurde, dass da richtig eine Company nicht, aber ein Geschäftsbetrieb, auch wenn es gemeinnützig war, das geht im Verein ja in bestimmten Teilen, losging und wir uns einfach noch mehr mit dem Thema beschäftigt haben, wie können wir das eigentlich alles machen. Und da war ein Strang, praktisch diese, ich nenne sie dann auch mal, ich mag es eigentlich nicht so, Sozialarbeit, also der soziale Gedanke im Sinne von Vermittlung sozialer Fähigkeiten. Aber auch ein zweiter Strang, weil zwei, drei von den Jungs, mit denen wir das gemacht haben, haben genau wie ich erste Liga gespielt und wir hatten auch so natürlich so ein bisschen diesen Leistungsgedanken auch und haben gesagt, ey, wir wollen aber auch so ein bisschen in die Leistungsrichtung gehen und wir wollen in Hamburg vielleicht mal irgendwann auch eine Erstligamannschaft haben und das wäre doch geil, wenn wir die Strukturen dafür zuschaffen und haben das so ein bisschen zusammengepackt und das waren die Piraten, denn die Piraten waren eine U16-Bundesligamannschaft. Wir haben also mit Jugendlichen gesprochen und denen gesagt, ja, bevor du jetzt irgendwie draußen rumlungerst den ganzen Tag, machen wir das Angebot, dass wir eine Struktur haben, wo du für Hamburg mit dem Hamburg-Wappen auf der Brust, ne, also in der Stadtmannschaft spielen kannst. Ne, kannst gegen Berlin spielen und gegen, du darfst uns repräsentieren, wenn du regelmäßig zum Training kommst, wenn du dich vernünftig verhältst, wenn du deine Sprache da lässt, wo sie ist. Draußen kannst du so reden, hier reden wir vernünftig miteinander. Also einzelne Faktoren, die man dann wahrscheinlich nur Sozialarbeit nennt und wir nennen das einfach normal, ne, wenn wir Leistungssport machen, müssen wir miteinander arbeiten. So. Und dann muss es bestimmte Regeln geben, genau wie du im Beruf hier hast oder andere Leute in ihrem Job. So, das ist halt nicht das, wie man mit seinen Homies beim Bierchen beim Fußball oder im Fußball Stadion redet. So, und das den Kindern zu vermitteln, war sozusagen der soziale Ansatz, aber auch denen wirklich Basketball beizubringen auf einem hohen Level und mit den Vereinen zusammenzuarbeiten und die in Herrenbereich reinzukriegen, das war unser Ziel. Und das waren die Piraten Hamburg, die so ein bisschen dieses Dach auf der Sozialarbeit gemacht haben. Was war eine U16? Wir haben ja viel mit so 12- bis 14-Jährigen gearbeitet, so 15-Jährigen. Also in dem Bereich haben wir ganz viel gearbeitet, auch ein paar Jüngeren. Aber für das Ziel war immer so in die Piraten Bundesligamannschaft.
Also so, das wie so eine Art Leistungscamp.
Ganz genau. Das ging genauso. In Leistungscamp haben wir Camps gemacht, genau das, um so ein bisschen zu sagen, okay, wenn du richtig Gas geben willst, hier ist das realistische Ziel. Weil die stand natürlich vor mir und ich dachte, ja, wie kann man so ein Basketballprofi werden? So, ja, wahrscheinlich nicht. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er es wird. So, ich kann dir nicht sagen. Also er muss halt trainieren, aber wie kann er in die U16 Bundesliga? Das kann ich dir sagen. Und wenn du die nächsten 2-3 Jahre richtig hart arbeitest und regelmäßig zum Training kommst, dann kannst du das vielleicht schaffen. Und der zweite Strang, der dann wieder kam, war, wenn wir da jetzt, was ich, 16 bis 18 Jungs in dieser Bundesligamannschaft haben, das waren ja 50, 60 Jungs, die es gerne wollten. Ja. Was machst du denn mit den anderen? Ja, was passiert mit denen? Aber da haben wir schnell gemerkt, dass, naja, wenn die auch 2-3 Mal die Woche trainieren mit uns und machen, dann bleibt bei denen auch was hängen davon. Und dann haben die, können die das auch nutzen. Und wenn wir das denen vermitteln, dass du nichts verlieren kannst. Und wenn, selbst wenn du nicht in die Bundesligamannschaft kommst, du hast trotzdem gelernt, zu gewinnen, zu verlieren. Du hast gelernt, in einem Team zu arbeiten. Und jetzt musst du nur noch den Transfer in ein anderes, was, wenn du stricken kannst, dann kannst du halt stricken jetzt, oder wenn du gut malen kannst, oder wenn du journalistisch unterwegs bist, dann steigere dich da rein. Du hast gelernt, wie du in der Gruppe Ehrgeiz zeigen kannst und den Kids auch zu zeigen, dass Ehrgeiz nichts Böses ist. Das ist ja oft bei Jugendlichen so ein bisschen Ehrgeiz ist. Nee, es ist nichts Schlimmes, Ehrgeiz für was zu entwickeln. Und du musst keine Angst haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du es nicht schaffst. Ja, gut, dann machst du was anderes. Ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht das Schlimmste. Aber du kannst es ja schaffen. Vielleicht kannst du es ja schaffen. Und guck mal, der und der und der, der war bei dir auf der Schule, der ist genau wie du da lang gelaufen, ist genau wie du zum hinterm Bus her, und der hat es geschafft. Also wenn der das schafft, ist es realistisch für dich das auch. Also realistisches Zwischenziel. Auch so 16 wurde die 19 und dann ging es halt weiter später. Dann
die Hamburg Towers.
Ja, ganz genau.
Wenn du das jetzt alles so voller Leidenschaft beschreibst, was kann man denn aus dem Sport, aus dem Leistungssport, nimmst du da viel mit für deine eigene Erziehung bei den Kindern? Weil du sagst auch so realistisches Ziel, Zwischenziele schaffen, Werte vermitteln, auch wenn es zu Hause mal Stress gibt, dann setzt du dich auch und hey, wir sind ein Team, Leute, das ist deine Müsli-Schale, das ist deine und dabei bleibt es jetzt auch und das ist meine Müsli-Schale. Wie versuchst du da was rauszuziehen aus dem Ganzen?
Das kann ich gerne sagen und dann sagt mein Großer, nö, und dann ist vorbei, dann ist meine seine Schale und seine so und so, also das kann man, das weiß ja, alle Eltern wissen das, glaube ich, das klappt ja so und so nicht, das kommt ja so und so anders, als man denkt, glaube ich. Ich glaube, das geht allen so. Nee, das ist ein ganz anderes, für mich ein ganz anderes, sondern gerade, wenn ich ehrlich bin, war so, wir haben es ja vorhin gesagt, ich war 14 bis 27, habe ich nur fokussiert, es war, ne, alles war egal. Und auch danach habe ich dann irgendwann angefangen, auch meine Arbeit bei den Towers eigentlich ähnlich zu. Ich habe es ja nicht anders gelernt. Das wäre meine Ausbildung praktisch und so habe ich gearbeitet. Und das war sogar gar nicht so familientauglich, so zu denken. So habe auch mit meiner
Frau. Hast du was vermisst in der Zeit? Jetzt, du hast jetzt im Grunde genommen Familie, Kinder, deine Frau, alles da, dass du dich vorher nicht schon dafür entschieden hast, weil du sagst ja immer, mir war alles egal damals. Ich wollte nur Basketball spielen, ich hatte einen Profifokus, war in diesem Tunnel auch drin, der Maschinerie, Leistungsdruck, wir müssen funktionieren. Es ist auch ein businessgetriebenes Sportart natürlich. Hast du im Grunde genommen etwas mehr Entspannung und mehr Familiarität da drin, wenn du zurückblickst?
Also ist dann schon privat, aber natürlich zur Wahrheit gehört, dass ich erstmal völlig überfordert war, als das Kind kam, als wir das Kind bekommen haben und nicht mit der Situation klar kam. Und nicht klar, natürlich habe ich mich gefreut und war auch Papa. Ich bin ein guter Papa, glaube ich. Aber die Arbeit und die Familie unter einen Hut überhaupt nicht geklappt. Ich bin nach Hause gekommen mit Handy am Ohr. Ich muss jetzt und nachts und hin und her. Und das war
dazu muss schwer. Ich kurz einhaken. Du bist ja auch Gründer der Hamburg Towers, die letztes Jahr aufgestiegen sind im April in die erste Bundesliga. Genau. Das heißt, da ist jetzt auch ein Business entstanden, was natürlich super viel Verantwortung mit sich bringt.
Ja, okay, da muss man erklären, also es ist nicht nur die Towers gewesen als Mannschaft. Wir haben mit unserer Arbeit, ich habe davon erzählt, dass wir angefangen Camps zu machen. Wir sind dahin gekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, wir können gar nicht mehr dezentral immer überall in, also wir sind irgendwann haben gesagt, wenn wir das wirklich gut machen wollen, dann müssen wir einen Ort. Und das war eigentlich Wilhelmsburg erst. Ja. Wir haben dann jahrelang die Halle erstmal, also die Halle zu bauen. Also wir wollten eine Lagerhalle umbauen, vielleicht, wenn wir es schaffen, da Sportboden rein, 3 Container davor, damit wir unsere inhaltliche Arbeit umsetzen können.
Und aber darf ich kurz sagen, das ist ja der Moment, wo du mit dem Handy am Ohr nach Hause gekommen bist.
Nee, das viel später.
Also aber
das,
nur noch mal kurz mit der Überforderung beziehungsweise mit deinen Kindern zu Hause.
Das war in dem Jahr,
hast du die Möglichkeit.
Ja, genau, das war sogar in dem Jahr, als die Towers gegründet wurden. Also ich habe 2013 ist mein erster Sohn geboren und 2013, 14 war die, also 14, 15 war die erste Saison, aber 13 ist praktisch die Gründung der Hamburg Towers gewesen. Davor die Jahre war aber schon, dass wir auf einmal nicht eine Lagerhalle umgebaut haben, sondern dass wir eine Arena für 3.500 Leute gebaut haben. Wir hatten so ein Konzept eingereicht und haben gesagt, so und so wollen wir es gerne machen und dann waren die, ja, wie denn? Wie wollt ihr das denn haben? So, hier ist eine Stiftung, die haben uns unterstützt, die Benno und Inge Behrens Stiftung, bis heute noch super dankbar denen und wir arbeiten immer noch mit denen zusammen, die uns diese Möglichkeit gegeben haben. Das war so, irgendwann sagte einer, Utopia, wenn du dir aussuchen könntest, was? Und haben gesagt, ja, die. Okay, dann machen wir das. Und wir sagen, ja, okay, dann machen wir das. Und auf einmal wollten Leute Antworten von dir haben. Also wir waren an Punkten mit erstmal die Infrastruktur aufzubauen, die uns schon völlig überfordert hat. Aus ein paar Jungs machen mal ein Basketballcamp, betreiben jetzt eine Arena in Hamburg und gründen die Hamburg Towers, die in der zweiten Liga sofort gestartet haben. Wir haben unsere Sozialarbeit ist ja weitergegangen, wo wir auch angefangen haben mit, ja, hier Jungs, ne, am Tisch, wir machen Camp hier, du kriegst 100 Euro, du kriegst 100 Euro hin und her zu. Wir haben irgendwie eine Firma praktisch gehabt, eine GmbH, die 5-stellige Beträge von Unternehmen gehabt haben, um Projekte umzusetzen, die wir uns ausgedacht haben. Also auf einmal ist da wirklich Unternehmertum draus geworden. Mhm. Plus die Towers, die gestartet wurden. Plus, ach ja, da ist auf einmal jetzt ein Kind. Nicht auf einmal, das ist mir schon, war nicht so ein Unfall so, sondern wir waren verheiratet
und ein Kind.
Genau, der Storch kam dann, ne, geflogen und hat einfach gesagt, hier, das ist Hank.
Marvin, ich habe was für dich.
Und das war schon eine Menge, auf jeden Fall. Und ja, wenn ich ehrlich bin, sind ich und meine Frau auch so ein bisschen dran gescheitert dann und haben auch echt Probleme gehabt miteinander und mussten jetzt erst den Weg wieder zueinander finden, weil es einfach zu viel war und für mich auch, wie ich vorhin sagte, das ist ja ein bisschen psychiatrisch jetzt hier, aber ein Punkt, wo ich selber realisieren musste, okay, du kannst nicht so weiter arbeiten und denken, wie du es früher gemacht hast. Es geht nicht mehr. Du bist jetzt, ne, Vater und in der Familie, da, eine erwachsene Frau kann anders damit umgehen, dass sagt, ich muss jetzt nochmal dahin. Das Kind, dem ist es egal. Das ist, ne, das interessiert es nicht, sondern das will jetzt von dir, ne, und braucht deine Aufmerksamkeit. Und das ist ein Prozess gewesen, der ja nicht so einfach so aus der Hand geschüttelt wurde, sondern auch mich hat scheitern lassen in ein, zwei Momenten. Und zweifeln lassen an mir selbst, aber mittlerweile sind wir auch dabei, das als Familie besser hinzulernen, viel, viel besser hinzukriegen und auch das zu genießen, auch die Fähigkeit, Familienzeit zu genießen und wirklich abzuschalten. Das
hast du da für dich so ein Grundprinzip, was du eingeführt hast? Bedeutet, wenn du nach Hause kommst, Handy bleibt nur vorne auf der Kommode liegen, geht gar nicht weiter ins Wohnzimmer mit rein oder irgendwelche...
Da sind wir noch dran, dass es so weit kommt. Aber wirklich, es ist Stück für Stück, es war genau das nicht. Jetzt bam, du musst jetzt irgendwie, das geht nicht. Das hätte nicht funktioniert, mit mir als Mensch auch nicht, mit meinen Kindern nicht, mit
ihm. Weil du auch aus diesem Tunnel noch kommst.
Ja. Ja,
ganz genau. Wir sind immer noch in der ersten Liga, das ist ja nicht auch mal nebenbei gemacht. Wir bauen oder planen gerade eine Arena, die wo jetzt 8000 Leute reinpassen irgendwie so und wollen das weitermachen und haben einen Erstligabetrieb mit mittlerweile einer Geschäftsstelle mit irgendwie 15 Angestellten und mehreren Millionen Etat. Also es ist immer, die Arbeit ist mal weitergegangen, ist nicht weniger geworden. Aber
was ist dein Rezept, dass du jetzt zu Hause, dass Sophie, deine Frau sagt, wenn ich überhaupt den Namen sagen darf, sagt, okay, wir haben hier einen guten Maßstab irgendwie, weil das liegt ja, im Grunde genommen lag es ja an, du musstest dich ja ein Stück weit ändern.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste sie auch, die Kinder in dem Sinne nicht, die müssen gar nichts, die sind einfach Kinder, aber sie auch, wir als Familie, das ist das. Es ist auch nicht ein abgeschlossener Prozess, sondern es ist ein Prozess, der immer weitergehen wird, weil ich nun mal einen Job habe, der nicht einfach 9 bis 5 ist und dann ist, kannst du halt den Stift fallen lassen. Das wird auch nie so sein. Es muss aber, genauso, und das ist die andere Seite, jetzt Regeln geben und Spielregeln wie im Spiel. Es muss Spielregeln geben und die darf ich nicht verletzen. Natürlich muss immer die Möglichkeit sein für mich, ne, zur Regel auch eine Ausnahme zu kriegen, weil es nicht anders geht.
Klar.
Aber es muss eine Regel geben. Und auch darauf muss sich meine Frau verlassen können, darauf müssen sich meine Kinder auch verlassen können, auch wenn sie es jetzt in dem Sinne ja gar nicht einfordern. So, aber wir als Team, als Eltern arbeiten immer noch weiter daran, dass wir Regeln haben, dass sich der eine halt auf den anderen verlassen kann. Auch die Regel, dass ich mich auch auf sie verlassen kann, dass sie mir in gewissen Bereichen den Rücken frei hält und sie sich darauf verlassen kann, dass ich ihr den Rücken frei halte und ihr Leben unterstütze und ihre Ideen unterstütze und vor allen Dingen, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen. So. Und die Entscheidung kann auch mal sein, so, ey, ich möchte dabei wirklich hin und ich muss das wirklich hin und das müssen wir hinkriegen. So. Es ist einfach nicht ein normales Leben, wo ich in der Lage bin, einfach um 17 Uhr zu sagen, stopp, obwohl wir jetzt eine Situation haben, dass ich dann und dann zu Hause bin und auch gerne zu Hause bin und auch das Handy zumindest lautlos gestellt ist und wir Zeiten haben, wo das einfach nicht uns belasten darf. Ne? Ich habe aber selber, muss ich ehrlich zugeben, wir haben gerade letzte Woche jetzt drüber geredet, über dieses ganze Thema, ich bin überhaupt nicht Social Media, gar nicht, mach gar nichts. Also ich bin noch nie bei Facebook gewesen, ich bin da überhaupt gar nicht. Aber mein Handy ist natürlich mein Arbeitstool. Ja. Und ein Problem ist natürlich, das Kind kann ja nicht unterscheiden, wenn ich das in Hand habe und gucke, ob ich jetzt selber mal irgendwie das Abendblatt lese oder irgendwie einen interessanten Artikel oder einen Podcast angucke, ist falsch, aber halt nicht mit privat.
Podcast suchst.
Ja, oder mal NBA-Ergebnis oder so, also ja, Freizeit mache oder ob ich arbeite, was ich natürlich viel machen muss, weil ich das mein Arbeitsgerät ist. Oder? Und das habe ich auch eine Zeit für jetzt gebraucht, um wirklich zu verstehen, so dass es nicht unterscheiden kann und ich es wirklich weglassen muss.
Wie alt sind denn deine Kinder?
Der Kleine ist gerade 5 geworden und der Große ist 6. Also der wird 7 dieses Jahr. Also kommt auch in die Schule jetzt nach dem Sommer.
Aber 6 und 5 ist natürlich auch sehr sportlich.
Ja, die sind sehr, sehr schnell hintereinander gekommen, auf jeden Fall. Was aber super toll ist, weil die sich wirklich haben, die beiden. Das ist echt, Bangspans sind völlig unterschiedlich. Nicht nur optisch, also ich, wie du gesagt hast, mein Vater ist ja Nigerianer, meine Mutter ist Deutscher, also ich bin offensichtlich gemischt, auch wenn man es im Podcast nicht sieht. Also ein Mischling.
Wir machen ja noch ein Bild, dann können die Leute sich das auf Insta anschauen.
Und meine Kinder auch, die sind politisch korrekt. Einer ist weiß, einer ist dunkel, einer ist blond-bläulich. Also die sind charakterlich auch, ne, völlig unterschiedlich, so völlig unterschiedlich. Aber die Best, also wirklich so eine enge Bindung zwischen denen, das ist echt ganz toll zu sehen, wie die miteinander zusammen groß werden gerade.
Also du bist ja damals auch hergekommen, du bist hier geboren, oder?
Ich bin hier geboren, ich bin in Wilhelmsburg geboren, also in Hamburg geboren, ja.
Du hast ja vorhin noch gesagt, dass du Familie, wenn du das genießt, dich auch voll drauf einlässt und dann entspannst.
Ich versuche das, ja.
So, dass ihr sagt, komm, wir fahren jetzt in den Zoo und jetzt chillen wir einfach mal. Ja. Kannst du dich da auch drauf einlassen? Weil wie gerade ich schon erwähnt habe, ich hatte anfangs wirklich Schwierigkeiten abzuschalten, weil ich immer dachte, boah, jetzt sitzt du hier 2 Stunden im Schwimmbad, eigentlich könntest du schon wieder machen. Und das ist dem Kind ja auch nicht gerecht.
Absolut. Bei mir kommt noch so ein bisschen erschwerend dazu, dass ich ja Sport mache. Und Sport ist etwas ja hochgradig Emotionales. Also als Sportler, deine Woche, ja, wird davon definiert, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Wenn du am Samstag dein Spiel hast und verlierst, dann ist die Woche erstmal schlecht. Wenn du das Spiel hast und gewinnst, ist die Woche besser oder gut. Im Profibetrieb spielst du nicht nur einmal die Woche, sondern auch öfter. Also du gehst immer von Spiel zu Spiel und das ist erstmal für mich selbst als Person, völlig unabhängig von meinen Kids und meiner Frau, eine Aufgabe, besser daran zu werden, das nicht so wichtig zu nehmen. Als Spieler, wenn wir ein Spiel verloren haben, habe ich 2 Tage mit meiner Freundin nicht gesprochen, also sehr, sehr wenig gesprochen, so, weil ich einfach so da dringend festhängen, es mir so viel bedeutet hat und auch notwendig war. Wenn du in deiner Spitze da oben wirklich mitspielen willst, musst du auch bist du ein bisschen, also du hast ja von Dirk Nowitzki erwähnt, dann machen wir mal ein Name-Dropping, das ist halt der Größte, mit dem ich je, also wir haben viele Jahre zusammen gespielt, der dann eine unglaubliche Karriere gemacht hat. War gar nicht in der Lage, weil er so fokussiert war auf das und hat es auf eine Spitze getrieben und hat auch unglaubliche Sachen geschafft.
Ja.
Ich habe nicht ganz so viel geschafft, aber natürlich ging es mir ähnlich, dass ich so fokussiert war darauf und so in diesem Film drin war, dass alles andere wirklich unwichtig war. So. Und das musste ich über die Jahre lernen, oder ich bin noch dabei, das zu lernen, mehr Abstand dazu zu bekommen. Jetzt auch als über 40-Jähriger muss ich mehr Abstand dazu haben, dass wenn die Jungs halt verlieren, dass ich dann nicht einfach fertig bin. Und die Problematik, wo ich drauf eigentlich hinaus wollte, ist, dass es nicht so leicht ist, manchmal abzuschalten, wenn du halt emotional, wenn der Job ist, ich baue eine Halle und da ist irgendwie der Job, dann ist es vielleicht so, ja okay, es läuft jetzt nicht gut, aber jetzt ist Feierabend. Wenn es aber geht, verlieren und wir sind im Abstiegskampf und vielleicht steigen wir ab und dann verlieren Leute hier einen Job und ich kann nicht mehr dies und Sponsoren, dann ist das halt nicht so leicht zu sagen, naja, wir haben jetzt gerade verloren, jetzt lass mal im Park gehen und jetzt bin ich einfach gut drauf. Das ist sehr schwer, aber ich muss da besser drin werden, auf jeden Fall besser drin werden, weil das ist unfair den Kids gegenüber und meiner Frau gegenüber natürlich. Mich das nicht schaffe. Und wie wir es schaffen, wir es versuchen, und da hilft mir meine Frau wirklich sehr, und da bin ich ihr dankbar, die da auch jetzt auch gelernt hat, einfach mehr Geduld mit mir zu haben, dass sie das einfordert von mir auch so. Und dann sagt, lass jetzt mal im Auto liegen und wir gehen jetzt in Zoo 2 Stunden oder lässt in der Tasche zumindest irgendwie, weißt du, sie versteht, dass es irgendwie, ne? Aber so, und wenn ich dann schon zum Handy die Hand zur Tasche gehe, dann kommt nur die Augenbraue hoch und dann bin ich so, okay, nee, alles klar, ich verstehe es. Also, und da bin ich auch, das bin ich gar nicht böse, sondern ich bin ja dankbar, so, dass sie mir da hilft. Obwohl wir uns natürlich auseinandersetzen da und das zwischen uns zu Reizungen führt, so, weil ich mich natürlich auch irgendwie sozusagen in dem Moment eingeschränkt fühle und denke, das guckst du schon wieder so, und aber dann im nächsten Moment denke, ja, aber sie hat recht, so, okay, komm, es ist jetzt nicht so weh, du kannst auch eine Stunde später available sein für die Spieler, dass wenn die wieder ein Problem haben, die sich bei dir melden, dann müssen die jetzt mal eine Stunde warten, irgendwie so, ne? Also für mich ist es ein Prozess, ich bin noch nicht ganz da angekommen, aber ich bin so, dass es mir selbst bewusst wurde nach ein, zwei Jahren mit den Kids wirklich und mir klar wurde wirklich, aber wirklich das Verständnis, das tiefe, bei mir innen drin das Verständnis, so geht es nicht. Es geht nicht so weit. Du kannst das nicht machen und du willst es auch gar nicht machen. So. Aber das heißt ja nicht, dass am nächsten Tag alles gut ist, ne? Sondern es ist trotzdem noch ein Prozess.
Kann man das als Schablone auf den gesamten Profisport so ein bisschen legen? Weil, was ich mir gerade vorstelle, im Fernsehen sieht man immer, da sind die Profisportler, die werfen die Körbe, sind mega athletisch. Mhm. Dann sieht man irgendwie auf Veranstaltungen, die mit ihren Frauen und mit den Kids zum Beispiel, wenn die das sehr breit tragen medial. Aber hinter der Fassade sieht es ja dann ein bisschen anders aus. Absolut. Hat das auch damit was zu tun, dass in diesen Leistungscamps, in denen man reinrutscht, du auch als Profisportler, dass man da auch echt nur auf Siegen getrimmt wird? Und da ein bisschen ein Stück weit dieser soziale, das eigene Ich ein bisschen zu kurz kommt?
Ja, absolut. Also ich meine, Profisport ist absolut elitär. Also, es zählt darum, der Erste zu sein. Es geht immer darum, der Beste zu sein. Ne? Ich glaube, wir haben ja zurzeit gerade so gesellschaftlich so einen Bruch, so eine Generation heranwächst. Ne? So die Gretas dieser Welt, die einfach sagen, es kann doch nicht weiter gehen, dass wir immer nur Maximierung, Gewinn, Wachstum, es muss doch was anderes geben.
Ja.
Das unterstütze ich auch und bin da auch Fan von und sage, toll, für die Welt ist das auch richtig. Aber für den Sport, für den Leistungssport, für den Profisport, ist das das? Also wir haben ja erwähnt, dass wir diese Piraten Hamburg machen, wo wir U16, U19 Spieler ausbilden. Wir haben das damals 2006 angefangen. 2008 ist die Piraten gegründet worden und seitdem haben wir, es sind 3 Nationalspieler sind daraus gekommen, die jetzt. Wir haben einen Spieler, der A-Nationalspieler ist, der Starting Point Guard der A-Nationalmannschaft ist, der bei uns angefangen hat. Wir haben Spieler, die in NBA Draft gemeldet wurden. Wir haben Spieler, die in der ersten Liga spielen, die wir ausgebildet haben. Also seit Jahren beschäftige ich mich damit, Jungs zu Profisportlern zu machen. Und was wir immer machen in der U16, ist erstmal ein Elternabend am Anfang und den Eltern und den Kindern nochmal sagen, überlegt euch wirklich gut, ob ihr Leistungssport machen wollt. Weil wenn ihr euer Sohn Leistungssport macht, macht ihr alle Leistungssport. Weil die ganze Familie muss mitmachen. Es geht nicht anders. Weil er wird weg sein. Es wird sich danach richten, was er möchte. Denn wenn er diesen Weg geht, das sind Jungs in der Piratenmannschaft.
Wie alt sind die da?
12? Das ist ja, U16 ist halt, ne, 14, ja. 15, aber sind auch 13, 14, 15-Jährige. Und da ist ja auch der Bruch in der Familie immer so, dass die Jungs bis, ne, die Kinder ja eigentlich, jetzt in dem Alter machen die ja eigentlich, was ich möchte oder was meine Mutter, Frau, ihre Mutter möchte. Ne? Wenn man ehrlich ist. Natürlich fragt man die so, aber im Endeffekt, du bestimmst ja. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, dass die Kinder wirklich selber bestimmen und die Sportart machen oder das Hobby betreiben, was sie möchten. Und irgendwann kommt jetzt der Punkt so mit 12, 13, 14, wenn sie leistungsmäßig, wo es sich nicht mehr um die Eltern dreht, sondern ich möchte nur mit den Kindern reden. Das sage ich denen halt auch immer. Ich bin dann relativ deutlich so. Ich sage, ich möchte mich gar nicht mehr mit euch unterhalten. Denn wenn nicht die Energie aus dem Kind selber kommt, wenn es das möchte, dann bringt es nicht, den Tennispapa zu haben, der unbedingt möchte, dass sein Sohn Basketballprofi wird. Wenn er das nicht möchte, wird das so und so nicht schaffen. Mhm. Also ich rede mit ihm. Und ihr müsst euch alle wirklich überlegen, ob ihr als Familie das unterstützen könnt, dass das, weil er wird nicht zum 90. Geburtstag der Oma kommen, wenn an dem Tag ein Spiel ist. Es ist so hart. Wenn irgendjemand krank im Krankenhaus ist, ja klar, aber trotzdem, alles andere muss hintergeschaltet werden, wenn er wirklich durchziehen möchte und Profisportler werden möchte, dann ist das halt den Preis, den er dafür bezahlt. Denn er wird nicht mit seinen Homies zum Konzert gehen können, er wird nicht daddeln können den ganzen Tag, er kann nicht zur Party gehen, er wird zu diesem Geburtstag nicht erscheinen. Das ist der Preis, den diese ganzen Fußballstars und Basketballstars und Sportstars bezahlen, dass sie ja nicht eine Kindheit verlieren, weil die spielen und die sind immer noch Kinder und haben immer noch Kontakt zu ihren Freunden. Aber es ist halt, der Sport ist Nummer eins und alles andere muss sich da unterordnen. Und das ist eine Entscheidung, wo ich dir auch sage, überlegt euch wirklich gut, ob ihr das wollt. Das ist auch absolut nicht für jeden.
Drehen wir das Kapitel mal um. Bedeutet, dein Sohn, 12 Jahre, hat viel Talente von dir geerbt und die Gene deiner Frau sozusagen und steht auf einmal vor dir und sagt, ich möchte jetzt Leistungssport, egal welche Sportart, betreiben. Wie würdest du dem gegenüberstehen, weil du das alles durchlaufen hast?
Ja, natürlich dadurch, dass, ne, da sind wir ja oft gefragt, oh, ein Spieler Basketball, erstmal ist mir völlig egal.
Genau, ob, sei dahingestellt.
Also bis jetzt wirklich.
Und wenn es Cricket ist.
Vielleicht kommt es mal irgendwann irgendwie so, dass wir dann, aber es ist mir wirklich, die machen alles. Mir ist wichtig, dass sie alles mal ausprobieren.
Klar.
Ich bin froh, dass ich oder wir als Familie denen die Möglichkeit geben, dass sie wirklich alles ausprobieren können, irgendwie sich ausprobieren können.
Aber jetzt die Entscheidung.
Er muss die Entscheidung treffen. Auf klar. Die beiden, ich habe jetzt zwei Jungs, also er, einer von denen oder beide, müssen die Entscheidung treffen, ob sie das für sich machen wollen. So was ich hoffe, dass ich gut schaffe. Und ich konnte mir viele Eltern angucken die letzten Jahre und ein paar habe ich gesehen, oh, so will ich nicht sein. Und ein paar habe ich gesehen, ey, das ist echt cool, wie die das machen. Ne? Wie sie die ihr Kind einerseits unterstützen, andererseits echt null das Gefühl habe, dass das ihre Energie ist, ne, die da kommt, sondern das ist von denen. Ich hoffe einfach nur, dass ich ihm klar mache, so ich werde ihn unterstützen, egal. Und wenn er einfach nur abhängen möchte und chillen, dann ist es auch okay für mich. Ich hoffe auch, dass es dann okay sein wird, sondern dass ich die Kraft habe, mein Ego nicht so nach vorne im Grund zu bringen, sondern wirklich dann mich danach zu richten, was er möchte. Und das, die Fähigkeit zu haben, so nah an ihm dran zu sein später, dass ich auch wirklich ein Gefühl dafür kriege, das möchte er jetzt. Und wenn er das möchte, dann unterstütze ich ihn dabei. Und wenn er es nicht möchte oder auch irgendwann es nicht schafft, so, dann hoffe ich, dass ich nah genug an ihm dran bin und er mich nah genug ranlässt, dass ich ihm dann trösten kann oder wie auch immer. Aber ich habe nicht das Bedürfnis jetzt irgendwie so, er muss der Nächste oder er muss irgendwas besser oder meine Träume, die ich nicht geschafft habe, irgendwie erreichen. Das habe ich eigentlich nicht.
Aber du würdest ihm natürlich zur Seite stehen und einerseits auch sagen, du gibst auch viel auf, das muss ihm klar sein.
Auf jeden Fall, wenn dann richtig, also das würde ich glaube ich dann schon, kann ich ihm dann auch klar machen, also wenn du das jetzt machst und das sagst, dann, weil das erlebe ich, ich arbeite ja mit diesen Kids, genau. Und ich auch mal sage, guck mal, es bringt nichts zu sagen, ich möchte Basketballprofi sein, das ist ja nicht, das zu sagen, ja, hilft halt nicht, du musst halt machen,
ja,
du musst machen und wenn du es machst, dann mach richtig so. Weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, was ich den Jungs immer sage. Das ist das Schlimmste, was euch mit 25 passieren kann, ist, dass ihr zurückblinkt und sagt, hätte ich das mal gemacht, hätte ich mal ein bisschen mehr mich angeschaut, da hätte ich mal mehr Motivation zeigen können. Da erlebe ich ja auch viele, die sagen, das ist, finde ich, das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und das Gefühl auch selber, glaube ich, zu haben, zu sagen, hätte ich mal irgendwie, das ist etwas, wo ich ihnen dann einfach nur warnen würde, so dann mach gar nicht so. Entweder mach richtig oder mach was anderes. So, das hoffe ich, oder denke ich jetzt, würde ich ihm sagen.
Wir reden jetzt natürlich von diesem Bild, was aufgeht am Ende. Jemand entscheidet sich für etwas und dann klappt es auch. Mhm. Aber du hast natürlich auch vielen Eltern vielleicht mal die Botschaft übergeben müssen, sorry, aber es reicht nicht. Mhm. Wie geht das Kind damit um? Also du musst dich auch mal für und gegen etwas entscheiden. Mhm. Dann ist teilweise, ich kenne es von meinem eigenen Fußballleben, das war jetzt kein Hochleistungssport, ne? Das kann man jetzt nicht ins Verhältnis setzen, aber ich kann mich immer noch an diesen einen Moment erinnern, wo ich in der Umkleidekabine stand und der Trainer sagte, Gerhard, kannst du mal eben kommen? Mhm. Dann bin ich zu ihm gekommen und dann sagte er, sorry, aber weil das Trainingslager war, das reicht hier nicht für die C1. Du musst in die C2, also man wird runtergestuft. Alle anderen, mit denen man irgendwie befreundet war, sind noch bei der Mannschaft, spielen eben höher. Das macht schon was mit einem, das zu verarbeiten. Wie gehen die Kids damit um? Was kannst du Eltern raten, die vielleicht jetzt aus meinem Kosmos herkommen, dass es dann für die Kreisliga A, B, C, was auch immer, dann doch nicht geschafft hat?
Ja, ich bin aus der Trainersicht wirklich öfter in der Position gewesen, weil ich einmal diese Piraten gemacht habe und ich habe auch für eine Phase in der Zeit um 2010 um für ein paar Jahre auch selbst auf Nationalmannschaftsebene, also Jugend, für mich war immer Jugend, also ich war Trainer, aber ich wollte niemals Profitrainer für Profis, Erwachsene, sondern mit Jugendlichen. Ich hatte wirklich Spaß daran. Ja, weil die da ist, ich war schlimm als Profi, ich war echt ein, ich habe gesagt, wenn ich so einen Typen da sehe, das würde ich durchdrehen. Aber als Kind, so ein ehrgeiziges Kind, das einfach so einen Traum hat und ein Ziel hat, so das bringt mir Spaß, das motiviert mich. Und deswegen habe ich so im U16-Bereich das gemacht. Und
da, selbst auf dem Niveau, ja auch Träume.
Ja, genau. Oder? Selbst auf dem Niveau kommt ja immer der Punkt, wo dann das Camp ist, wo 40 sind und wir sagen, naja, aus 40 machen wir jetzt mal 18. Und von den 18 werden es halt, und am Schluss gehen 12 mit zu dem Turnier. So, ne? Und gerade die Situation, gerade wenn es so viele sind, ne, wenn von 40 auf 18, dann musst du ja in der ganzen Gruppe das irgendwie erzählen. Und das sozial verträglich auch zu machen und vor allen Dingen, ich meine, wir reden über Nationalmannschaft, den 32 oder 22, die da nicht mitkommen, nicht die Motivation am Sport zu nehmen und nicht die Motivation weiter zu, sondern denen klar zu machen, ja, das hat jetzt nicht geschafft, aber ihr seid so toll und ihr seid 15. So, vielleicht bin ich der größte Idiot, hab keine Ahnung, du musst mir jetzt beweisen, dass ich komm nächstes Jahr wieder, wenn du es wirklich ernst meinst. Denn jeder Profisportler ist mal gescheitert. Das ist diese Michael Jordan Geschichte, dass der irgendwie damals in der Highschool nicht in der ersten Mannschaft spielen durfte, sondern in der zweiten Mannschaft spielen musste. So, und das ist der Beste ever. Und selbst der ist mal gescheitert. Und dann gibt es auch so Sprüche, wie oft er daneben geworfen hat, wie oft er den entscheidenden Wurf daneben gemacht hat. Also als Profisportler ist es halt wichtig, dann trotzdem weiterzumachen. Selbst wenn irgendein Trainer da ist, der ja nicht völlig entscheidend für dein Leben ist, so, der sagt, nee, bist nicht genug, dann zeige ihm halt nächstes Jahr, dass du doch gut genug bist. Auch bei den Piraten gab es ja immer wieder die Situation, dass wir dann unser Leistungscamp gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir auch den Kader kleiner machen. Die Jugendlichen, die Jungs oder die Mädels dann auch, die wissen es eigentlich selber am besten. Die können sich einschätzen. Jeder, und auch du wirst wahrscheinlich in der Mannschaft schon einschätzen können, so, ah, der ist aber echt gut. Und die Eltern sind die, wo es eigentlich oft dann echt unangenehm ist, so, weil die, oder nicht oft, ist auch falsch, ne, aber manchmal dann unangenehm wurde, weil die das dann nicht einsehen wollen, weil sie natürlich ihr Kind und schützen wollen und das ist ja traurig dann. Und ich verstehe das ja auch völlig, auch ohne, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich das natürlich völlig verstanden, aber versucht mit dem mit Verständnis zu reden, aber denen klarzumachen, naja, wir sind jetzt wieder, wir reden jetzt hier über Leistungssport. Ne, wenn wir jetzt über Heidi Klum reden, dann kommt halt das Model, das Beispiel nehme ich dann gerne, den Catwalk da hoch und dann sagt sie halt, naja, wir machen ja Models mit 40 Kilo, du bist 41 Kilo, bist zu fett. Ja, das ist harte Ansage, aber das, was du möchtest, du willst Leistung, dann ist das einfach, ja, ist so. Ja. Ist so. Und wenn du, davor kann ich dich nicht schützen, das haben wir den Eltern mal, ich kann die Jungs nicht davor schützen, wenn sie sagen, sie wollen Leistungssport, dann werden sie bewertet. Punkt. So, und davor können wir sie nicht schützen. So, wir können das natürlich, und das haben wir immer versucht, auch mit meinen Trainerkollegen zusammen, ist ja jedes Jahr haben wir diese, jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr werden wir diese Situation haben, dass wir Jungs sagen, ihr seid jetzt nicht in der Mannschaft, genau wie dir, ne? Aber dann versuchen wir das natürlich so verständnisvoll wie möglich und vor allen Dingen, und das ist der Hintergrund auch ganz stark da, dass man sie nicht dazu bringt, dass sie diese Sportart nicht mehr spielen oder überhaupt irgendetwas nicht mehr, sondern einfach sagen, hey, ja, wir haben vorhin gesagt, es kann passieren, dass du es nicht schaffst, das ist jetzt passiert, aber was? Du kannst doch trotzdem weitermachen.
Ich finde eher, dass dieser Selbstzweifel, was dann bei so einem Jugendlichen oder bei einem Kind ausgelöst wird, es hat nicht gereicht. Also das erste Mal an eine Grenze zu stoßen, wo man eigentlich sehr traurig dann nach Hause fährt. Und die Frage ist, gibt es Elternreaktionen, was du gerade schon angesprochen hast, wie man es besser lösen kann, wenn das Kind dann traurig nach Hause kommt? Und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, absolut verständlich. Michael Jordan, man holt dann irgendwie alles aus der Trickkiste, um es so sanft wie möglich zu vermitteln, was ja auch sozial erträglich dann eben ist. Aber hast du einen Tipp für die Eltern?
Ja, die Jungs sind auf jeden Fall trotzdem, ne, heartbroken und gehen. Das sehe ich auch. Manche auch sind große Jungs, sind mit Tränen in den Augen und gehen. Ich kann die Situation, wenn mir das mal jemand gesagt hat, ne? Ja. Also ich kann das nachvollziehen und wir sagen den Eltern auch immer, ich meine, da geht's dann wirklich um die aufzufangen, um wirklich auch mal weg von Leistung wieder so einfach den in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, es ist einfach nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist schon mal das Beste, das in der Lage zu sein, so nah an dem Kind dran zu sein, den dann wirklich in den Arm nehmen. Und es ist nicht so schlimm, die Welt bricht nicht zusammen. Sondern du musst einfach als Kind, genau wie du sagst, das ist jetzt das Leben so. Es kommt, wenn du dich da rausstellst und etwas, ne, Besonderes möchtest, dann musst du halt damit umgehen können, dass das nicht passiert. Es darf aber nicht dazu kommen, dass du jetzt sagst, alles ist egal und alles und ich werde nie irgendwas schaffen, weil es nicht stimmt. Denn du hast ja schon was geschafft. Du bist ja so weit gekommen. Du bist einer von 40 gewesen. So. Den Wert, dass es nicht alle, ne, nicht so schwarz und weiß ist. Es ist nicht alles kaputt jetzt, sondern du hast nur diesen Schritt nicht geschafft. Und er sagt ja nicht, du kannst nicht Basketball weiterspielen. Das ist ja für uns auch immer wichtig. So, wir bitten dich, weiter Basketball zu spielen. Geh wieder in die Halle. So. Wenn du wirklich diese Sportart liebst, so, dann liebst du die Sportart. Und dann ist es egal, ob du es auf dem Freiplatz machst oder ob du es in der Bundesligamannschaft machst oder dann spiel diese Sportart. Und das verbiete ich dir nicht oder das sage ich nicht, kannst du nicht. Das kannst du jeden Tag machen. So. Das Leistungsding hier, da kannst du in diesem Moment nicht rein, aber du kannst weiterarbeiten und du musst dir selber, ich mach's eigentlich immer über den Trick, so du musst mir beweisen, dass ich ein Idiot bin. So, ich bin jetzt hier Marvin Willoughby und bla 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 und kann das alles, ja. Du hast die Kraft, du hast die Chance, du hast die Kraft zu zeigen, dass ich ein Vogel bin, der keine Ahnung hat. So, mach. Wenn du das schaffst und dann 5 Jahren wiederkommst oder dann 3 Jahren wiederkommst, sagst, guck mal, ich bin jetzt da und da und da und da, ey, du kannst dich eine Stunde vom Jahr hinstellen und mich auslachen und ich stelle mich hin und mach ne Asche auf mein Haupt, alles so, und ich freue mich für dich, wenn du das schaffst und ich akzeptiere, dass ich nicht die Ahnung hatte, dann ist es nur meine Meinung. Ich bin nicht Basketballentscheider. Ich habe nur die Meinung und hier zählt halt meine Meinung, aber überall anders in der Welt, so kannst du machen und schaffen, was du möchtest.
Wenn wir jetzt mal zurückblicken und auch langsam zum Ende des Podcasts kommen, 14 Jahre liegen seit der Gründung deiner sozialen Projekte im Grunde genommen, was daraus alles entstanden ist, zurück. Was nimmst du daraus am meisten mit für dein Familienleben und was sind noch Stellschrauben, an denen du arbeiten möchtest für dich selber, um mehr von dem zu haben, was eigentlich das Wichtigste in Anführungsstrichen auf der Welt ist, Familie?
Wie schon eben beschrieben, ist es ein Prozess, gut und besser daran zu werden. Die Kids werden älter, vor 3 Jahren, als sie wirklich Kleinkinder waren, ist noch was anderes.
Ja, die Lage als entspannt sich bis zur Pubertät.
Ja, 5 und 6 ist aber auch schon, wo ich mich ja mit dem auseinandersetze. Mein Sohn ist seit anderthalb Jahren, ich esse viel Fleisch, Vegetarier. Er hat einfach sich entschieden, ich bin Vegetarier. Er ist 6, jetzt er wird 7 und isst seit 1,5 Jahren kein Fleisch und monst mich bei jedem Essen. Oh, du Monster, du isst Fleisch. So hat das nicht so.
Mörder.
Ja, zu akzeptieren. Ne? Die Jungs werden ja eigene Menschen und haben ihre Meinung und ihr Bedürfnis und können auch Sachen mehr einfordern. Und der Prozess ist, in der Lage zu sein, zuzuhören, die zu verstehen, ihn zu verstehen, da zu sein für ihn auch. Aber auch zu akzeptieren, da stehe ich auch zu, ich bin auch Marvin noch, ich bin nicht nur Papa. So genauso, ich hoffe, dass meine Frau auch Sophie ist und auch ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche hat und dass wir als Familie wirklich alle uns wiederfinden und jeder so ein bisschen sich wiederfindet, aber auch in der Gruppe einfach Respekt und Verständnis für den anderen hat und sie auch verstehen, warum Papa jetzt diese Woche 2 Tage in Frankfurt war, ne, und nicht zu Hause war. Sie stellen das natürlich in Frage und ich versuche es ihnen zu erklären, aber dass wir als Team zusammen irgendwie funktionieren zusammen, wo jeder irgendwie die einzelne Person ist und wir aber das Wichtigste ist, dass wir als ne, Gang zusammen da sind und uns gegenseitig unterstützen und lieben und das beste Team der Welt sind. Ja.
Frage, was mir gerade so in den Kopf schießt. Mit 27 Jahren war dein Sprunggelenk kaputt. Wie lange hättest du eigentlich noch weiter den Profisport ausüben müssen, dürfen? Also wenn man jetzt mal Dirk Nowitzki sieht, das ist ja so durch die Medien fast bis 40, glaube ich.
Ja, genau. Der hat es lang gemacht. Ich habe ein bisschen mehr von meiner Athletik gelebt als Dirk. Dirk hat ja sehr von seiner Technik gelebt, der konnte das ewig machen. Aber ich meine, so im Schnitt so 32, 33 ist wahrscheinlich so der Schnitt. Wir haben jetzt einen Spieler bei uns in der Mannschaft, der ist 35.
Okay, du hättest im Grunde genommen noch, wenn ich schnell rechne, 7 Jahre weitermachen können.
Ja, 5, 6, 7 Jahre und das sind ja eigentlich auch die fetten Jahre dann.
Ja, genau, die fetten Jahre. Ich versuche gerade irgendwie so einen Dreh zu finden. Kann es sein, dass du ab 27 jetzt dich so voll reinhaust in die ganze Sache, weil du einfach sagst, gut, bis dahin mit 27, da habe ich diesen Knacks bekommen, aber es gibt noch was, wo ich mich wirklich voll wieder reinhauen kann.
Ja, ich glaube auch, das war ja von ne, aus jeder negativen Misserfolg gibt es ja wieder eine Chance. Und für mich war natürlich so ein bisschen, ne, ich habe das eine nicht mehr geschafft, konnte ich nicht mehr und ich mache jetzt noch mehr Energie in was anderes. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte nie Basketballprofi werden. Ich bin auch da. Ne? Ich habe angefangen, Basketball zu spielen und irgendwann
sind immer die Besten.
Ja, ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich habe wirklich in dem Moment, wo so ein Zettel von mir lag und ich was unterschreiben sollte, war der Moment so, oh krass. Dann bin ich ja irgendwie, das ist ja irgendwie so professionell irgendwie, auch schon, also erst 16, ne, und dann mit 19. Und ich habe da aber nie wirklich bis zu dem Punkt, wo es wirklich da war, so wirklich drüber nachgedacht. Und auch mit dem Projekt, nenne ich es jetzt mal ein Projekt, mit dem Basketball und der Halle und den Towers, als wir angefangen haben, so wir wollten Camp machen und wollten halt am nächsten Tag ein besseres Camp machen und wollten am nächsten Tag ein noch besseres Camp machen. Und auf einmal ist in der Halle und jetzt die Profis, es ist wirklich so passiert. Vorhin war ja auch mit Sozialarbeiter, ich wollte nie Sozialarbeiter und nie Trainer werden, als ich jung war, weil das Schlimmste, was sein kann, irgendwie Lehrer noch.
Hat ja gut geklappt.
Ich bin in Schulen und versuche, soziale Kompetenzen zu vermitteln. So, ich bin Trainer gewesen und es kommt immer anders, als man denkt. So, ich habe mir wirklich nicht so, natürlich haben wir eine Idee gehabt und wollten mal eine Erstligamannschaft haben, so als, ja klar, wollen wir das gerne haben, aber nicht so, das jetzt mein Plan oder auch die Geschichte. Wir haben uns, waren wir nicht irgendwie bei Marketing-Experten, die uns gesagt haben, oh, guck mal, die Geschichte wäre ja cool, sondern wir haben das einfach gemacht. So, und da ist jetzt dabei rausgekommen und es ist eine, ja, eine wirkliche Geschichte, die zum Glück das noch nicht das letzte Kapitel geschrieben ist und wir versuchen sie morgen weiterzuschreiben und ich versuche morgen besser zu sein als heute. Ja.
Weil du gerade das soziale Projekt angeschrieben hast, im November 2015 hat Andrea Nahles dir einen Verdienstorden überreicht für dein soziales Engagement. Mhm. Wann sehen wir dich da wieder auf der Bühne?
Ja, es ist ja eine, es ist nicht das Bundesverdienstkreuz, sondern nur die Bundesverdienstmedaille. Und zwar aus dem Grund, dass ich zu jung war. Das haben die mir dann erklärt. Ja, man muss, hätte dann irgendwie 40 sein müssen oder sowas. Und ich war irgendwie 35. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht.
Gibt's da wirklich so eine Abstufung?
Ja, ja.
Bei dem Bundesverdienstkreuz und Bundesverdienstmedaille?
Das gibt, genau, es gibt und Abstufung. Und ja, es hat damit zu tun, ne, wie lange du Sachen machst natürlich. Aber da hatte ich mich eigentlich schon qualifiziert für so. Die haben ja irgendwann Christian Anruf und so, ja, hier. Und ich, wie was? Ich dachte auch, es verarscht, so Radioverarschung. So. Also, nein, sie hat nicht selber angerufen. So ist nicht. Da gibt's ein richtiges Büro. Wofür die das dann machen und ich habe dann auch so, ja, wofür denn so? Das ist ja so für mich so, also werde ich jetzt fürs Lebenswerk, so ist jetzt nächste Woche zu Ende oder was? Also, und der Preis ist ja nicht für mich, sondern der ist ja für Jan Fischer, der mit mir das seit Jahren macht jetzt.
Ja, dass das da mehr hinter den Kulissen stehen ist,
ja, ist ja auch. Aber gerade Jan, mit dem ich wirklich alles von Anfang an zusammen gemacht habe, aber ich halt das Gesicht und nach außen hin und er ist der arbeitet. Wir haben da diese Auszeichnung gekriegt und die haben uns dann damals gesagt, ja, es ist halt eine Medaille, weil sie halt zu jung sind. So. Und man kann die nochmal kriegen. Also man kann dann auch hochgestuft werden wohl irgendwie später, aber auch das, ich sehe mich auch immer noch nicht als Sozialarbeiter, ich sehe, dass ich das mache, was ich mache so und ja, klar.
Aber das bestätigt ja nur, dass es gut ist.
Ja, genau, und das ist mir schon klar und ich weiß auch, dass mir meine Arbeit mehr gibt als vielleicht manchen Leuten, die in der Bank irgendwie Geld zählen müssen für eine große Unternehmung oder wie auch immer, die dann ja, sagen, ja, was mache ich hier eigentlich so, ich weiß schon, was ich mache. Und
das, was du gerade ansprichst, das höre ich von so vielen, die irgendwann ein gewisses Alter haben. Was mache ich eigentlich tagtäglich? Also wo ist mein gesellschaftlicher Nutzen, den ich zurückgebe? Und das ist genau das. Die einen sind Banker, die anderen sind dies und jenes und sind nur in diesem Wirtschaftssystem gefangen.
Ja, ist aber auch wichtig.
Ist auch, natürlich,
Müllmann, alles ist wichtig.
Ich will das auch gar nicht bewerten, kommentieren. Nur einerseits nochmal zusammenfassen auf deine Position, weil das ist ja genau das Spannende. Du machst was Soziales, du gibst viel zurück. Einerseits schaffst du mit den Hamburg Towers beziehungsweise mit dem Leistungssport auch ein Wirtschaftsunternehmen, also ein Unternehmen. Unternehmertum, das im Grunde genommen deckt das ja alles ab. Du kannst dich in jedem Bereich austoben, hast einen super Dienst für die Gesellschaft, aber gleichzeitig hast du auch noch diesen harten Wirtschafts-Finance-Bereich da drin, wo es wirklich um Verantwortung geht und wenn du da was in Sand haust, dann stehst du aber auch mal gerade vor gewissen Leuten mit Krawatte und Co.
Ja. Ist schon Druck jetzt. In der ersten Liga haben schon ein paar Leute Erwartungen. Ist ein anderer Druck als Jahre davor. Absolut. Es ist auch ein Luxus. Ich weiß, dass es auf einer Seite ist ein Luxus, dass ich einen Job habe oder eine Berufung habe, wo ich wirklich in vielen Bereichen und das voll. Mir super viel gibt.
Voll gut.
Und wirklich, ja, das ist echt toll.
Weil überall zehrst du ja was raus.
Ja, nur ist auch überall. Du bist ja überall unterwegs.
Und da kommen wir nämlich wieder zur Familie, dass die dann teilweise auf der Strecke bleibt.
Ganz genau.
Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch. Hoffe, dass wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen und du sagst, du, ich habe jetzt 3 Monate mal Pause gemacht von allem und habe mich nur um die Familie gekümmert, aber Aufbauzeit bedeutet immer schlimmste Zeit, alles was Neues muss irgendwie in Strukturierungen eingegossen werden und danach wird es ruhiger und die Kinder wachsen ja auch mit und ich denke mal, die werden noch oft im Stadion sein.
Ja, auf jeden Fall oft in der Halle und ich glaube, ich finde schon gut, was Papa macht, auch meine Frau, die ist auch stolz auf mich, das weiß ich auch und nochmal, kann ich vielleicht noch abschließend dann wirklich heute mal sagen, auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so eine tolle Familie habe, die nochmal mich auch Marvin lassen sein.
Dann sage ich dazu gar nichts mehr, weil perfekter Abschluss. Wenn es euch gefallen hat, diesen Podcast zu hören und wir wieder so nah in eurem Ohr heute sein durften, dann lasst doch noch eine Bewertung da auf iTunes. Schreibt gerne einen Kommentar, sonst könnt ihr uns natürlich auch auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Ich sage Tschüss aus Hamburg. Marvin hat das letzte Wort.
Ja, haut rein. Hamburger.
Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hey, bleib cool. Papa, la pap. Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy, bleib cool.
Daddy, bleib cool.
Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.